Künstler, Publikum und Jury. Der Besucher periodischer Ausstellungen, wie sie von den verschiedenen Künstlerkorporationen von Zeit zu Zeit veranstaltet werden, sieht mit mehr oder weniger Freude alle die zur Beschauung dargebotenen Werke. Er bewundert oder äußert sein Missvergnügen, aber er denkt kaum an die vielen Enttäuschten, die ihre Werke zur gleichen Schau eingesandt hatten, deren Arbeiten aber von der ihres undankbaren Amtes waltenden Jury abgelehnt werden mussten. Klammer auf, wie bitter dem auswählenden Juror die Ablehnung des notorisch Bedeutungslosen zuweilen werden kann, da er doch die Enttäuschung voraussieht, die er damit schaffen muss, weiß ich aus genügender eigener Erfahrung in dieser verantwortlichen Tätigkeit. Klammer zu. Noch weniger kommt dem nicht mit dem Werden einer Kunstausstellung Vertrauten zu Bewusstsein, mit welchem Unbehagen so mancher der Künstler, deren Werke an den Wänden hängen, die von der Jury getroffene Auswahl konstatiert, indem er zwar eine oder die andere seiner Arbeiten ausgestellt findet, aber gerade das Werk vermisst, dessen Annahme ihm besonders erwünscht gewesen wäre. Die Verbitterung über solche gänzliche oder teilweise Ablehnung ist nur zu begreiflich. Die Künstler selbst hielten ja doch ihre eingesandten Werke sicherlich für wertvoll genug, um sie mit Ehren öffentlich zeigen zu können, und mancher hatte vielleicht hohe Hoffnungen gehegt, seines Erfolges in der Öffentlichkeit zum Voraus schon allzu sicher. Man darf es den Zurückgewiesenen kaum verargen, wenn sie sich außerstande sehen, die von der Jury getroffene Auswahl auf objektive Gründe zurückzuführen, wenn sie stattdessen persönliche Motive oder Gegnerschaft gegenüber ihrer eigenen Kunstrichtung als wahre Ursache der Ablehnung zu erkennen glauben. Begreiflicher Ärger über die vermeintliche ungerechtfertigte Kränkung tobt sich so gegen die Jury aus und sieht in ihr nur ein böses Hemmnis auf dem Wege zum Erfolg. Nun gibt es zwar gewiss Kunstausstellungen, bei denen jeweils im Voraus feststeht, wessen Werke ausgestellt werden sollen, so dass auch das beste Bild, die beste Plastik eines nicht zum Kreise der vorbestimmten Aussteller gehörigen Künstlers schonungslos refüsiert wird. Aber von derartiger Ausstellungsmache darf man wohl im Allgemeinen absehen, und in dieser Abhandlung hier soll uns nur die ebenso verantwortungsvolle wie undankbare Aufgabe einer gewissenhaften und nicht durch kunstferne Verpflichtungen gebundenen Jury beschäftigen. Ein solches Kollegium kunstkundiger Beurteiler wird nie ein anderes Ziel seiner Tätigkeit kennen als die Förderung wirklicher Kunst, und bei Verfolgung dieses Zieles ergibt sich natürlich die Pflicht, alle Scheinkunst, alles nur halb gekonnte oder sonst wie wertlose, von den Ausstellungen fernzuhalten. Soll die Einrichtung einer Jury bei Kunstausstellungen überhaupt Daseinsberechtigung haben, dann müssen die Juroren kunsterzieherisch wirken wollen. Um so zu wirken, müssen sie alles ablehnen, was sich als Kunst aus zweiter Hand herausstellt, was die Ursprünglichkeit vermissen lässt, die das Werk eines echten Künstlers unter allen Umständen von der Mache unschöpferischer, geschickter Maler oder virtuoser Modelleure unterscheidet. Eine solche Unterscheidung ist aber für das geübte Auge so sicher zu treffen, wie schwarz von weiß zu unterscheiden ist. Die Scheinkünstler werden jedoch immer die im Reiche der Kunst noch Unkundigen auf ihrer Seite haben. Beide Kategorien glauben in ihrer Ahnungslosigkeit, dass eine gewisse angelernte Fertigkeit im Technischen und ein leidlicher Farbengeschmack ausreichend seien, um ein gutes Bild zu malen, oder dass ein anatomisch richtig modellierter Akt schon ein Kunstwerk der Plastik sein müsse, von dem Heer der Reißbrettarchitekten nicht zu reden, die jedes originale Werk wirklicher Baukünstler für vogelfrei halten, nur dazu entstanden, um schwachen Nachempfindern als Formenvorlage zu dienen. Bilder, die übermalten Fotografien zum Verwechseln ähnlich sehen oder aller künstlerischen Formgedanken bare Plastik im Stil der Zuckerbäckerfiguren, werden für Kunst gehalten, aber man steht vor Rätseln, wenn sich irgendwo wirkliche Ursprünglichkeit, wirkliches, schöpferisches Künstlertum offenbart. Nur diese echte Ursprünglichkeit aber, nur das künstlerische Bekenntnis der Seele gehört in eine Kunstausstellung, die mehr sein will als ein Verkaufsbazar. Erzieherisch kann eine Ausstellung von Werken der bildenden Kunst nur dann wirken, wenn den im Reiche der Kunst noch Unkundigen Gelegenheit geboten wird, Auge und Empfindungsvermögen an Schöpfungen zu schulen, die sichere Beweise dafür sind, dass die Urheber keine anderen Beweggründe zum Schaffen kannten, als den Gehorsam gegenüber dem Daimonion in ihrer Seele. Wer das nicht in sich trägt, der weiß natürlich auch nicht, von was da gesprochen wird. Oder er hält gar seine Freude an seiner Geschicklichkeit beim Hantieren mit Pinsel und Farbe, mit Radiernadel und Ätzwasser, mit Modellierholz und Tonerde für den Gott in seiner Brust. Wer aber nur malt, zeichnet, radiert oder modelliert, weil er es nun einmal leidlich zustande zu bringen versteht, dessen Arbeiten gehören gewiss nicht in eine ernstzunehmende Kunstausstellung. Derartige Leute sind zahlreich wie Butterblumen. Aber man braucht in einer Ausstellung die Wände viel zu nötig, um wirkliche Kunst, um das Erlesene und Seltene oder doch das zu respektierende Ringen nach höchsten Werten vor Augen zu stellen, als dass man verantworten könnte, bloße Geschicklichkeitsproben dort zu zeigen. Es mag im Einzelfalle recht traurig sein, wenn ein Mensch, der nicht den Beruf zum Künstler empfing, sich mit dem Material und Werkzeug des Künstlers sein Brot verdienen muss und dann die herbe Enttäuschung der Ablehnung seiner Arbeiten in den Kunstausstellungen erfährt, in denen er die Anerkennung als Künstler zu erlangen hoffte. Aber es ist nicht gleichgültig, womit man sein Brot verdient. Und wenn man es durch Täuschung seiner Mitmenschen zu erwerben sucht, so ist das ethisch unbedingt verwerflich. Jeder, der ein Bild an seine Wand hängt oder eine Kleinplastik in seiner Wohnung aufstellt, möchte in diesem Besitz ein Kunstwerk sein eigen nennen, auch wenn er nichts von der Sache versteht und irgendeine kunstleere Fleißarbeit für Kunst hält. Dem Publikum zu zeigen, was wirkliche Künstlertat ist, dem Unkundigen im Reiche der Kunst die Augen zu öffnen, damit er Kunst von Mache unterscheiden lerne. Dazu sind Kunstausstellungen berufen, und wenn sie daneben den Verkauf der ausgestellten Werke vermitteln, so schaffen sie zugleich die materielle Basis für die Erhaltung echten künstlerischen Schaffens. Eine Jury wird ihr Amt nur dann gerecht verwalten, wenn sie in unerbittlich strenger Siebung von der ihrer Sorge anvertrauten Ausstellung alles fernhält, was nicht die Weihe echter Künstlerschaft sichtbarlich dokumentiert. Es soll gewiss nicht bestritten werden, dass einem Künstler auch von einer nach gerechter Wägung strebenden Jury aus menschlich verstehbaren Gründen irgendwelches Unrecht angetan werden kann. Aber solches Unrecht geschieht viel seltener, als die Halb- und Scheinkünstler meinen. Und ist es wirklich einmal geschehen, so lässt die Korrektur des Fehlurteils gewöhnlich kaum lange auf sich warten. Weit bedenklicher wirkt sich die allzu weitherzige Liberalität einer Jury aus, was so manche Kunstausstellung mit drastischer Deutlichkeit zeigt, besonders dort, wo die Masse der Darbietungen schon den erzieherischen Wert der Veranstaltung in Frage stellt. So unabweisbar auch die Pflicht einer verantwortungsbewussten Jury besteht, jede Kunstrichtung und jede persönliche Eigenart zu fördern, sobald das zu beurteilende Werk schöpferische Qualitäten aufweist, so sehr müssen die für eine Kunstausstellung Verantwortlichen sich davor hüten, aus Gründen, die mit der Kunst nichts zu tun haben, Arbeiten mit aufzunehmen, wie sie auch jede juryfreie Ausstellung in Masse und neben dem in ihr zu findenden Echten zeigt, weil sie da wohl oder übel gezeigt werden müssen. Wie der Künstler nur im Vertrauen auf die Urteilssicherheit einer Jury ihr sein Werk vorlegen kann, so muss auch das Publikum sicher sein, dass Werke, die eine Künstlerjury passierten, wahrhafte Kunstwerke sind und wert erworben zu werden. Ich weiß sehr wohl, weshalb ich einer weitaus ernsteren Auffassung des Jurorenamtes bei der Vorbereitung von Kunstausstellungen das Wort rede, umso mehr, als ich ja ausschließlich für andere spreche. Ohne hier irgendeiner Künstlerkorporation oder Ausstellungsleitung zu nahe zu treten und ohne damit ein Geheimnis preiszugeben, glaube ich doch an die vielen schwächlichen Ausstellungsstücke erinnern zu müssen, von denen jeder mit den Verhältnissen Vertraute weiß, dass diese Bilder und Plastiken nur darum in eine jurierte Kunstausstellung gelangten, weil der Verfertiger ein Schützling oder Freund eines der amtierenden Juroren war, der wieder seinerseits die Stimmen seiner Mitjuroren nur erlangte, weil die seine bei der Beurteilung eingesandter Werke der Freunde und Schützlinge anderer Juroren gebraucht wurde. Mit solchen Gepflogenheiten sollte, wo immer sie noch bestehen, im Reich der Kunst endgültig aufgeräumt werden, wenn jurierte Ausstellungen noch daseinsberechtigt bleiben wollen.